Es ist immer wieder ein feierlicher Augenblick, diese Abendmahlshandlung zu erleben. Und ganz besonders, denke ich, auch für unsere Täuflinge, die gerade aus dem Wasser gestiegen sind. Wenn sie heute zum ersten Mal dieses Abendmahl mit uns gemeinsam feiern können. Das Blut des Bundes stellt Jesus seinen Jüngern vor. In Matthäus 26, Vers 28 heißt es, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das war zu allen Zeiten so. Nicht erst im Neuen Testament hat das Blut des Bundes, Jesu Blut, seine Wirkung entfaltet, sondern wir wissen, dass das Blut des Bundes bereits seine Wirkung entfaltet hat im Beginn der Menschheitsgeschichte. Wir lesen ein Zitat von N.G. Wright aus dem Leben Jesu 651, da heißt es, die Gestalt Jesu Christi steht am Schnittpunkt zweier religiöser Ordnungen und ihrer jeweiligen Feste. Er, das makellose Lamm Gottes, war im Begriff, sich als Sündopfer darzustellen. Und er wollte dadurch die Reihe der Sinnbilder und gottesdienstlichen Handlungen, die 4000 Jahre lang auf seinen Tod hingewiesen hatten, beschließen. Während er mit seinen Jüngern das Passamahl nahm, setzte er an dessen Stelle den Dienst ein, der an sein großes Opfer erinnern sollte. Das rein jüdische Fest war damit für immer aufgehoben. Die gottesdienstliche Handlung, die Christus jetzt einsetzte, sollte von seinen Nachfolgern in allen Ländern der Erde und zu allen Zeiten befolgt werden. Und das befolgen auch wir heute. Wir wollen zurückschauen, wie dieses Bundesblut im Alten Testament Verwendung fand. Wir lesen in Hebräer Kapitel 11, Vers 28. Durch Glauben hatte er das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. So lesen wir das in 2. Mose, dort Kapitel 12, 12 und 13. Das Passafest war so eine Vorschattung auf das Opfer Jesu. Schon sehr früh bekamen die Menschen Informationen von Gott, wer ihre Sünden tragen würde. Adam war informiert. Abel war informiert, Kain war informiert. Alle Generationen nach ihnen waren informiert über das Opfer Jesu, was kommen würde. Und dieses Opfer sollte vorgeschattet werden, damit es nicht vergessen wird durch das Tieropfer, was sie darbringen sollten. Wir lesen im Patriarchen Propheten, Seite 252, das Passafest wurde zum Gedächtnis und auch als Vorbild gestiftet. Zwei Funktionen. Einmal zurückschauen, was Gott getan hat für das Volk Israel, aber auch nach vorne zu schauen auf den kommenden Messias. Es sollte nicht nur an die Befreiung aus Ägypten erinnern, sondern auch hinweisen auf die wichtigere Erlösung von der Knechtschaft der Sünde, die Christus für sein Volk erkennen würde. Also was war wichtiger beim Passafest? Der Hinweis auf das kommende Opfer Jesu. Der Auszug aus Ägypten war auch wichtig. Aber wichtiger war beim Passafest der Hinweis auf die Erlösung durch Jesus Christus aus der Knechtschaft der Sünde. Das zum Opfer gehörende Lamm stellte Gottes Lamm dar, nach Johannes 1, Vers 29. Das unsere einzige Hoffnung auf Errettung ist. Der Apostel sagt, wir haben ein Osterlamm, das ist Christus für uns geopfert, 1. Korinther 5, 7. Es genügte nicht, das Passahlamm zu schlachten. Nein, sein Blut musste an die Türpfosten gesprengt werden. so müssen die Verdienste des Blutes Christi für die Menschen angewandt werden. Wir müssen glauben, dass er nicht für die Welt, sondern für uns ganz persönlich gestorben ist und die Wirksamkeit des versöhnenden Opfers für uns selbst in Anspruch nehmen, auch heute, wenn wir dieses Abendmahl feiern. Das galt nicht nur für die Juden damals, sondern auch für uns. Das ist die Lehre, die wir daraus entnehmen können. Wir lesen 2. Mose 12, Vers 43, 47 und 48, dass dieses Passafest nur für ein besonderes Volk war. Für das Volk derer, die im Bund mit Gott einbegriffen waren. Und wir kennen das Bundeszeichen des Volkes Gottes nach Abraham. Vorher gab es ja so ein Bundeszeichen nicht. Aber nach Abraham gab es so ein besonderes Bundeszeichen. Wir lesen in 2. Mose 12 die folgenden Verse. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Ordnung, das Passa. Kein Fremder soll davon essen. Deshalb durftet ihr so lange noch nicht am Abendmahl teilnehmen, nicht? Weil ihr noch nicht zur Gemeinde gehörtet. Weil ihr das Blut Jesu Christi bis dahin noch gar nicht recht verstanden habt. Weil die Beschneidung des Herzens noch gar nicht erfolgt ist. Das Abendmahl ist eine Feier innerhalb der Gemeinde. Und damals sollte die, Vers 47, die ganze Gemeinde Israel sollte es damals feiern. Wenn aber ein Fremdling bei dir sich aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, so soll bei ihm alles Männliche beschnitten werden. Und dann konnte er herbei, um es zu feiern. Und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf jedoch kein Unbeschnittener davon essen. Und in 1. Mose 17, Vers 10 und 11 lesen wir, dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Wir haben auch eine Beschneidung. Im Neuen Testament. Was ist die Beschneidung im Neuen Testament? Ja, genau. Die Beschneidung am Herzen. Mit einer Herzensbeschneidung müssen wir zum Abendmahl gehen. Wir dürfen im Herzen nichts Böses haben. Unser Herz muss beschnitten werden. Durch das Wort und durch den Geist Gottes. Wir müssen uns demütigen. Dürfen keine schlechten Gedanken über irgendjemanden haben. Und schon gar nicht über irgendeinen Bruder von uns. Und eine Schwester, wer solche bösen Gedanken im Herzen hat, bleibe lieber fern vom Abendmahl. Wir werden das auch noch lesen, dass es solche Texte gibt. Damals im alten Israel war auch das Erstlingsopfer gefordert. Und dieses Erstlingsopfer hatte schon eine alte Tradition. Wir sehen hier an den Bibelstellen aus 2. Mose 13, Vers 15, dass das, was Gott damals dem Volk Israel geboten hatte, schon den ersten Menschen geboten wurde. Diese Erstlingsgabe. 2. Mose 13, 15, denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns ziehen zu lassen, da brachte der Herr alle Erstgeburt im Lande Ägypten um, vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstgeborenen des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, soweit es männlich ist, aber jeden Erstgeborenen meiner Söhne löse ich aus. Und jetzt schauen wir zurück in die Zeit Abels und Kains, 1. Mose 3, 4, 3 bis 5. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und wir wissen, dass daraus der erste Brudermord entstand. Also das, was wir im Volke Israel erlebt haben an dem Volke, ist bereits eine alte Tradition gewesen. Dass das Blut Jesu Christi eine Rolle bei der Versöhnung, bei der Vergebung spielte, war bekannt. Über die Generationen vermittelt. Abraham wusste davon. Auch Israel wusste davon. Aber bei den meisten des Volkes war es durch die lange Gefangenschaft, die sie durchgehen mussten, durch die Sklaverei in Ägypten verloren gegangen. Und deshalb musste Gott ihnen diese Dinge neu in Erinnerung bringen, wie Gott uns auch immer wieder aufs Neue in Erinnerung bringen muss, wie wir zum Abendmahl kommen sollen. Immer wieder werden diese Worte vorgelesen, immer wieder werden wir ermahnt. Das ist auch immer wieder eine Erneuerung dessen, was damals auch geschah. Aus Geschichte der Erlösung, Seite 141, lesen wir: Zunächst hatte der Herr dieses Opfersystem mit Adam und dessen Fall eingesetzt. Dies gab Adam an seine Nachkommen weiter und immer so weiter, immer so weiter. Da wurde nichts Schriftliches niedergelegt. Keine 10 Gebote, keine Opferzeremonialgesetze wurden da geschrieben oder niedergelegt, sondern es wurde wie? Mündlich überliefert. Von Gott direkt gesagt, von Mann zu Mann, von Vater zu Sohn und wieder von Generation zu Generation. Dieses System war jedoch vor der Sündflut so verdorben, durch diejenigen, die sich selbst von den treuen Nachfolgern Gottes trennten und den Turm zu Babel bauten. Sie opferten ihren eigenen Göttern anstatt dem Gott des Himmels. Sie opferten nicht, weil sie an einen kommenden Erlöser glaubten, sondern weil sie dachten, dass sie durch viele Opferungen und auf verunreinigten Götzenaltären den Göttern eine Freude bereiten mussten. Aus Geschichte der Erlösung lesen wir: Ein System, das Tieropfer erforderte, sollte dem gefallenen Menschen vor Augen halten, dass Tod die Strafe für Ungehorsam ist. Christus musste als Opfer für die Übertretung des Gesetzes Gottes sterben und machte es dadurch den Menschen möglich, der Strafe zu entgehen. Das ist ein uraltes Evangelium. Das ist nichts Neues. Das ist auch nicht mit dem Tode Jesu etwas Neues geworden. Dieses Evangelium, dass Christus für die Sünden sterben sollte, war von Anfang an bekannt. Und auf dieses Blut haben die Menschen auch vor dem Tode Christi vertraut und haben auf diesen Glauben auch ihre Vergebung gründen können. Im Vertrauen auf das Wort Gottes, was er ihnen mitgeteilt hatte, mündlich. Dieser Bund, dieses Blut des Bundes, des ewigen Bundes, finden wir auch beschrieben in Patriarchen, Propheten, Seite 348. Da heißt es: Den Bund der Gnade schloss Gott mit dem Menschen schon in Eden, als er ihm nach dem Sündenfall die Verheißung gab: Der Nachkomme des Weibes werde der Schlange den Kopf zertreten. Dieser Bund bot jedem Menschen Vergebung und die helfende Gnade Gottes an für den künftigen Gehorsam durch den Glauben an Christus. Er verhieß ihnen auch ewiges Leben, wenn er treu Gottes Gesetz hielt. Im Glauben empfingen die Patriarchen so die Hoffnung auf Erlösung und alle Menschen mit ihnen. Das ist das ewige Evangelium. Im Bibelkommentar, Seite 481, lesen wir: Die Erlösung der Menschheit ist stets Gegenstand der Beratung des Himmels gewesen. Der Gnadenbund wurde vor Grundlegung der Welt geschaffen. Da existierte noch gar kein Mensch. Da wusste aber Gott schon, was passieren würde. Und er hat für diese Situation Vorsorge getroffen. Er war von aller Ewigkeit her vorhanden und wird ewiger Bund genannt. So sicher, wie es nie eine Zeit gab, in der es Gott nicht gab, so sicher gab es nie einen Augenblick, in dem es nicht die Freude der ewigen Gedanken Gottes war, seine Gnade der Menschheit zu erweisen. Nie einen Augenblick. Und ihr wisst auch, warum ich das jetzt hier so formuliere. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Dieser Bund, den Gott schon in Ewigkeit geschlossen hatte, mit der Menschheit, mit Adam und all seinen Nachkommen, dieser Bund wurde mit Abraham erneuert, Patriarchen Propheten 348. Wie wir unseren Bund auch immer wieder erneuern. Immer wieder erneuern wir den Bund mit Gott und werden dazu aufgefordert. Derselbe Bund wurde mit Abraham erneuert durch die Zusage, so lesen wir es hier. Durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. 1. Mose 22, 18. Diese Verheißung wies auf Christus hin. So verstanden sie Abraham und vertraute auf die Vergebung seiner Sünden durch ihn, wie all die Generationen schon vor ihm genauso auf Jesus vertrauten. Nicht Abraham war der Erste, der darauf vertraute. Die haben alle vorher schon auf Jesus vertraut. Abraham hatte ein besonderes Erlebnis. Abraham wurde besonders dargestellt, was es Gott kostete, seinen Sohn zu geben, indem er aufgeforderte, seinen Sohn zu opfern. Dieser Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Bund mit Abraham bewahrte auch die Autorität des Gesetzes Gottes. Und der Herr erschien Abraham und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. 1. Mose 17, 1. Gott bezeugte von seinem treuen Knecht, dass er meiner Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat meine Rechte, meine Weisung und mein Gesetz. Und weiter erklärte ihn der Herr: Ich will aufrichten meinen Bund, nicht nur mit dir, sondern zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht in der Zukunft, auf dass dieser Bund ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Sind wir auch Nachkommen? Und auch unser Gott ist. Diesen Bund feiern wir heute aufs Neue. Diesen ewigen Bund, den Gott mit den Kindern dieser Welt geschlossen hat, die an ihn glauben. Psalm 105, Vers 8 bis 10. Dieser Bund wird immer wieder ein ewiger Bund genannt. Der Bund, den Gott mit Abraham schloss, wird auch in Bezug auf das Volk Israel als ewiger Bund genannt. Wir lesen hier Psalm 105, Vers 8 bis 10. Er gedenkt ewig seines Bundes, das Wort des Wortes, das er geboten hat, auf 1000 Generationen hin, den er gemacht hat mit Abraham und seines Eides an Isaak. Er richtete ihn auf für Jakob zur Ordnung und Israel zum ewigen Bund. Also der Bund mit Israel war was für ein Bund? Ein zeitlich begrenzter Bund? Ein ewiger Bund. Aber in diesem ewigen Bund gab es zeitlich begrenzte Gesetze. Das ist ein Unterschied, nicht? Es gibt keine Änderung in der Forderung Gottes bei Abraham und seinen Nachkommen auch bei uns. So lesen wir es hier. Die Bedingungen des alten Bundes waren: Gehorche und lebe. Ich gab ihm meine Gebote, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Hesekiel 20, Vers 11 und 3. Mose 18, Vers 5. Durch welches Gebot können wir denn ewiges Leben erlangen? Durch dieser Mensch lebt, durch welches Gebot, das er hält? Eine Frage an euch. Durch welches Gebot können wir ewiges Leben erhalten? Gab es einen Menschen, der die Gebote gehalten hat? Im Alten Testament und im Neuen Testament? Und der dadurch durch das Halten der Gebote ewiges Leben erhalten hat? Also, ja, jetzt aber, der Mensch, der die Gebote hält, bekommt ewiges Leben. Ja, wie funktioniert das?
Wir haben von Gott das Gebot bekommen, wenn wir sündigen, müssen wir zu Gott hingehen und ihn um Vergebung bitten.
Genau.
Das müssen wir heute machen und das mussten die alten Israeliten damals im Alten Testament, im Alten Bund auch machen. Und sie haben dies zum Ausdruck gebracht, indem sie ein Tieropfer brachten.
Genau.
Und wir brauchen kein Opfer zu bringen, sondern uns genügt oder Gott genügt von uns unser Gebet und unsere Reue.
Um ewiges Leben zu erlangen, musst du Gott um Vergebung bitten und sein Blut in Anspruch nehmen. Das wir heute zum Ausdruck bringen im Abendmahl. Durch dieses Gesetz, das ist gesetzlich verankert, durch dieses Gesetz, was nicht losgelöst werden kann von den 10 Geboten, denn wir haben in der Vergangenheit gelesen, dieses Zeremonialgesetz macht die 10 Gebote herrlich für die Menschen, weil sie dadurch erst zu halten sind und eine Richtschnur des Lebens sein können. Sonst wäre es ja nur ein Gebot des Todes, wenn es keine Vergebung gegeben hätte. Das wird jedem Kind klar, ne? Und jedem von uns ist das nichts Neues. Gottes Anforderung unter dem Bund der Gnade, und das ist der Bund von Adam an, sind genauso umfassend wie die im Paradies. Nämlich in Einklang mit seinem Gesetz zu leben, das heilig, gerecht und gut ist. Das Evangelium schwächt die Forderung des Gesetzes durchaus nicht ab, sondern, im Gegenteil, was lesen wir da? Sondern erhöht es und bringt es zur Geltung. Im neuen Bund wird nicht weniger verlangt als im alten. Ist deshalb der neue Bund gleich der alte? Nein. Ganz klar nein. Aber in beiden wird nicht weniger verlangt, sondern wird eins verlangt, Glaube an das vergebene Blut. Im alten Bund mussten die glauben an den künftigen Erlöser und wir müssen glauben an den Erlöser, den wir hier gar nicht sehen. Oder sehen wir ihn hier? Der in der Vergangenheit vor über 2000 Jahren gestorben ist, an den müssen wir glauben, den haben wir nicht gesehen. Wir haben von ihm gelesen. Wir müssen genauso glauben. Die gleichen Bedingungen. Das Blut Jesu war immer, immer ein Sinnbild auf Christus. Des Bundes Gottes mit den Menschen. Nämlich sie zu erretten aus der Sünde. Bibelkommentar 43, 2. Mose 24, 4-8. Ein Opfer wurde dem Herrn gebracht, dort beim Bundesschluss am Sinai. Ein Teil des Opferblutes wurde auf den Altar gesprengt. Das sollte bedeuten, dass das Volk sich mit Leib, Geist und Seele Gott geweiht hatte. Mit dem anderen Blut wurde das Volk besprengt. Dies bedeutete, dass Gott sie durch das vergossene Blut Christi gnädig als seinen besonderen Schatz annahm. So gingen die Israeliten einen feierlichen Bund mit Gott ein. Genau den gleichen feierlichen Bund, den du und ich mit Gott geschlossen haben. Die Grundlage dieses Bundes ist sein Gesetz. Und die Bedingung für uns ist, nimm mein Gnadenbund an. Nimm mein Gnadenangebot an. Versuche nicht aus eigener Kraft gerecht zu werden, das gelingt dir nicht. Sondern nur durch mein Blut kannst du Gerechtigkeit erlangen. Das galt damals genauso wie heute. Und wir lesen bei L.G. White, Bibelkommentar 43. Das Volk empfing hier am Sinai die Bedingungen des Bundes. Sie machten einen feierlichen Bund mit Gott, der den Bund versinnbildete, der zwischen Gott und jedem Gläubigen in Christus Jesus geschlossen wird. In deutlicher Weise wurde dem Volk die Bedingung unterbreitet. Es blieben keine Unklarheiten. Auch euch wurden die Bedingungen der Erlösung unterbreitet. Gab es da Unklarheiten vor der Taufe, bevor ihr den Bund eingegangen seid mit Jesus? War es notwendig, diese Bedingungen euch klarzulegen? Hätte man euch taufen dürfen, ohne die Bedingungen euch vorzutragen? Die Forderungen Gottes sind immer die gleichen. Das ewige Evangelium zu den ewig gleichen Bedingungen. Gottes Forderungen sind auch Verheißungen. Wenn wir das, was Gott fordert, williglich tun im Gehorsam, dann bekommen wir damit automatisch Verheißungen von ihm. Die werden wahr. Hebräer 9, 13, 18 bis 22. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war, nachdem jedes Gebot mitgeteilt war, auch das Gebot, wie man Erlösung, Befreiung von der Sünde erlangen konnte, heißt es hier, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Ysop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk und sprach, das ist das Blut des Bundes, den Gott für euch gegeben hat. Aber auch das Zelt und alle Gefäße des Dienstes besprengte er ebenso mit dem Blut. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das heißt, ohne den Glauben an das vergebene Blut gibt es keine Vergebung. So müssen wir das übersetzen. Manche haben natürlich die Sache wörtlich genommen, nicht? So wie damals die Pharisäer, als er sagte, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der wird keinen Teil mit mir haben. Was ist das für ein Mensch? Der will uns zum Fleischessen, Menschenfleischfresser machen. Der will uns zum Bluttrinker machen, ist ja verboten. Ja, die haben das wörtlich gesehen, nicht? Das war nicht wörtlich zu verstehen, es war geistlich zu verstehen. Und das war auch damals das Blut Jesu Christi geistlich zu verstehen. Nicht dieses Tierblut hat sie gereinigt, sondern es war geistlich das Blut Jesu zu verstehen, was damals schon die reinigende Wirkung vollzog an dem Volk. Das ist doch klar, nicht? Das verstehen unsere kleinen Kinder. All das, was damals im Alten Bund, im Alten Testament geschah, hat auch eine Bedeutung, eine Reflexion für uns. Es ist gleichzeitig auch prophetisch. Denn das Blut des Bundes, was an den Tieropfern dort deutlich wurde, war eine Prophetie auf das Blut Jesu. Eine ganz allgemeine Prophetie. Aber die Prophetie wurde konkreter durch die einzelnen Feste, die Gott dem Volk gewiesen hatte. Und jedes Fest des israelitischen Volkes war eine Prophetie auf die Zukunft. Es waren Schattengesetze, Schattensabbate, Schattenfeste, die Jesus Christus im Detail vorschatteten, prophetisch. Wir denken an diese Bilder, ihr kennt sie, ihr werdet sie nicht alles erkennen können, aber wir haben sie auch unten teilweise ausliegen. Wir wissen, dass diese Festtage, die alles Opferfeste waren, da floss Blut. Und an allen diesen Festen wurde an Jesus Christus gedacht. Und die Einzelheiten, die hier erwähnt wurden, nämlich kein gesäuertes Brot zu essen, sollte den Israeliten klar machen, dass der, der da kommt, keine Sünde hat. Der Sauerteig, das wussten die Israeliten, war ein Symbol für die Sünde. Das verstanden sie sehr wohl. Und die es nicht verstanden haben, die haben gefragt, warum sollen wir denn keinen Sauerteig jetzt essen? Warum sollen wir so ein fades Brot jetzt essen? Meinst du, die haben das nicht gefragt? Die Kinder oder sonst, die dabei waren? Ja, das bedeutet, wir müssen sündlos sein. Wir dürfen die Sünde nicht in uns haben. Das wurde ihnen erklärt. Oder meint, es gab damals niemanden, der ihnen das erklären konnte? Mose, der Mann Gottes, hat ihnen das nicht erklärt, wenn sie das gefragt haben? Wer glaubt so etwas von euch? Doch keiner, nicht? Also diese Dinge wurden erklärt, bis ins Einzelne, immer wieder. Aber sicherlich haben es nicht alle verstanden. Und auch wir, wenn wir die Feste so sehen würden, und wenn du nicht lesen würdest jetzt hier, was das alles zu bedeuten hat, das ist das eigentliche Schattengesetz, im Schatten dunkel gemacht, und das ist die Erfüllung. Wir hätten auch unsere Schwierigkeiten, nicht? Wenn wir das nicht so sehen würden hier oben, wenn wir nur das unten lesen würden, ich würde euch fragen, was bedeutet denn das? Dann wirst du auch sagen, was bedeutet das? Ne? Aber wenn wir die Bibel studieren und lesen und immer wieder lesen, dann wissen wir, was das zu bedeuten hat. Und hier wird es noch bildlich nochmal vorgeführt, was es zu bedeuten hat. Das Passafest wies auf die Kreuzigung Jesu hin. Das Fest der ungesäuerten Brote, dass er sündlos im Grab blieb und aufstand ohne Sünde. Fest der Webegabe. Pfingsten. Der große Versöhnungstag, der den großen Versöhnungstag 1844 vorschattete. Und der Tag des Blasens, das Jahr davor. Alle diese Dinge sind prophetische Vorhersagen, die wir verstehen müssen. Und so verstehen wir auch dann, wenn wir hier so eine Grafik sehen, dass, wenn das der Tod Jesu Christi darstellt, das Kreuz, dass all das, was davor war, lag im Schatten, nicht? Deshalb, was hier geschah, waren alle Schattenhandlungen. Handlungen, die im Schatten des Kreuzes auf Christus hinweisen sollten. Und erst nach Christus wurde dieses Schattenhafte beseitigt. Das wurde nicht vorher schon beseitigt hier irgendwo zu dieser Zeit. Der Schatten wurde erst beseitigt, als Christus kam. Und nicht früher. Und wenn euch jemand etwas anderes erzählt, dann ist das völlig unbiblisch und hat mit den Zeugnissen von N.G. White auch nichts gemein. Gottes Forderungen ändern sich niemals. Gott ist der gleiche, unveränderlich. Wir lesen hier in Hebräer 10, Vers 28 bis 31. Jeder, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Wie viel ärgerer, meint ihr, wird derjenige wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Versteht ihr den Satz? Wie kann man die Gnade Gottes schmähen? Wie kann man das Blut des Bundes als gemein achten? Wenn man diesem Blut eine gemeine Bedeutung unterstellt, dass es nur Tierblut ist, darstellen soll. Das heißt, das Blut Jesu als gemein achten. Jesu Blut ist doch nicht Tierblut. Das ist das Blut eines sündlosen Menschen, der für uns gestorben ist. Und dies sollte nur symbolisiert werden, aber niemals gleichgestellt werden. So können wir heute auch das Blut gemein achten, indem wir sowas erzählen, dass das nur Tierblut war, dass die nur durch Tierblut Vergebung bekommen sollten. Das heißt, das Blut Jesu gemein achten. Wenn man die Gnade im Bund mit Gottes verneint, wenn man sagt, die hatten da gar keine Gnade in dem alten Bund, dann schmähen sie die Gnade Gottes. der ganz klar sagt, ich bin ewiglich gnädig. Es gab keine Sekunde, wo ich nicht gnädig war. Ihr wisst, warum ich dieses Zitat jetzt hier, das Bibelwort hier vorführe. Die Forderung Gottes an seinem Fest heute sind die gleichen Forderungen wie damals. Wir wissen, dass bei dem Bundesschluss sie damals sich reinigen mussten. Sie durften sich keiner Frau nähern. Sie mussten sich waschen. Das wurde vorbereitet, dieser Bundesschluss. Auch wir müssen eine Vorbereitung haben zum Abendmahl. Wenn wir diesen Bund mit Jesus heute erneuern, und es ist ja so eine Erneuerung des Bundes, was wir heute erleben, dann sollten wir gewaschen sein. Mit gewaschenen Kleidern auch erscheinen, nicht mit dreckigen, zerrissenen Hosen, die wir die ganze Woche schon getragen haben, oder die Strümpfe oder die Socken alles und die Hemden noch alles geschwitzt, durchgeschwitzt von der letzten Woche. So sollten wir nicht erscheinen zum Abendmahl. Da gibt es ganz klare Zeugnisse von Ellen G. White dazu. Wir müssen gewaschen sein. Aber vor allen Dingen unsere Herzen müssen gereinigt sein. Von allen bösen Gedanken, von übler Nachrede. Dafür müssen wir gereinigt sein. Denn die Bedingung Gottes sind immer die gleichen. Gott schaut ins Herz. Ebenso auch der Kelch, so lesen wir es hier. 1. Korinther 11. Nach dem Mahl und sprach Jesus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Also lieber am Abend mal fernbleiben, wenn wir nicht vorbereitet sind. Ansonsten bedeutet das für uns Gerichtsmahl. Und wenn wir Sünde im Herzen haben, betet um Vergebung eurer Sünden, eurer schlechten Gedanken, die ihr habt über andere Menschen. Das, was ihr über andere Menschen Schlechtes gesagt habt, vergebt. Lasst euch die Sünde vergeben, bevor ihr am Abendmahl teilnehmt. Christus, nach Kolosser 1, Vers 18, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allen den Vorrang habe. Christus ist durch den Heiligen Geist gegenwärtig. So lesen wir es hier. Christus ist durch den Heiligen Geist gegenwärtig, um der von ihm selbst verordneten Feier seinen göttlichen Siegel aufzudrücken. Er ist da, um die Herzen zu überzeugen und zu gewinnen. Auch dein Herz möchte er gewinnen jetzt. Kein Blick, kein Gedanke der Reue entgeht seiner Aufmerksamkeit. Er wartet auf die zerbrochenen, reumütigen Seelen und hat alles für ihren Empfang vorbereitet. Wenn du aufrichtig bereust, wenn du deine Sünden vor ihm legst und sagst, Herr, vergib mir, wo ich mich verfehlt habe. Er, der dem Judas die Füße wusch, sehnt sich danach, jedes Herz von den Flecken und Runzeln der Sünde zu befreien. Auch mein Herz von Sünden, Flecken und Runzeln zu befreien. Aber es kann nur gelingen, wenn wir uns ihm öffnen. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind. Wenn wir sagen, Herr, vergib mir. Auch die Sünden, die mir gar nicht bewusst sind jetzt im Augenblick. Denn sicherlich gibt es auch Dinge, die uns gar nicht bewusst sind. Aber auch die Dinge sollen wir Gott vortragen. Es gab damals auch ein Opfer für die unbewussten Sünden. Das hat Gott nicht umsonst damals so eingerichtet. Damit wir daraus lernen, dass wir auch für die unbewussten Dinge um Vergebung bitten müssen. Es gibt wunderbare Verheißungen durch sein Blut. Und die Verheißung können wir heute und jetzt in Anspruch nehmen. Die Verheißung, wie wir sie lesen in Matthäus 26, Vers 27. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihn und sprach, trinket alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, der für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Oder die Verheißung aus Epheser 1, Vers 7 bis 8. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Und die Verheißung aus Hebräer 8, Vers 10. Denn dies ist der Bund, den ich in dem Hause Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Mein Gesetz gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir mein Volk sein. Möge der Herr Gnade schenken, dass er uns sein Gesetz in unseren Sinn schreibt. Das heißt, dass uns bewusst wird, was das Gesetz bedeutet. Und wir wissen, dass damals die Menschen, vor allen Dingen die Pharisäer, den Sinn der Gesetze gar nicht verstanden haben. Und Jesus hat ihnen deshalb die Gesetze noch mal deutlich ausgemalt, was es bedeutet, Ehebruch zu tun. Dass es nicht erst dann geschieht, wenn du mit dem anderen schläfst, sondern dass der Ehebruch in Gottes Augen schon vollzogen ist, indem du das in Gedanken durchführst. Das muss uns bewusst sein, wenn wir heute diesen Bund mit Gott erneuern. Hebräer 13, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten herausgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseres Herrn Jesus Christus, vollende euch in allen Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem ihr in uns schafft, was vor ihm, Dankeschön, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn wir so diese Worte beachten, dann werden wir auch den Segen davontragen, von diesem Abendmahl heute. Wenn wir auf diese Worte nicht achten, wenn sie uns nicht zu Herzen gehen, dann kann es sein, dass der Fluch uns aus diesem Abendmahl hergeleitet wird. Wir haben es gelesen, nicht? Deshalb möchte ich alle bitten, diese Worte ernsthaft zu beachten. Jetzt in diesem Augenblick innezugehen, im stillen Gebet alles Gott vorzubringen, damit nichts zwischen uns und ihm steht. Kein böser Gedanke, keine unbekannte Sünde. Und wir wollen auch in aller Demut uns einander begegnen. Und manchmal ist es sehr wichtig, dass wir Demut üben. Denn oft überheben wir uns über andere Menschen. Denken, wir sind besser als der. Und lassen lieblose Kritik über unsere Lippen gehen, dass andere sie hören. Und wissen gar nicht, dass wir uns damit versündigt haben. Dass wir uns normal damit vom Abendmahl disqualifizieren. Das möge für keinen von uns zutreffen. Und wir wollen deshalb auch so die Sache handhaben, wie es immer üblich ist, wie Jesus es auch uns gelehrt hat. Johannes 13. Und ich lese dort die Einsetzungsworte zur Fußwaschung. Vor dem Passafest. Aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon den Judas, den Simon, den Ischariot es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Und dann gießt er Wasser in ein Waschbecken und fing an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt zu ihm Simon Petrus und er spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber danach verstehen. Petrus spricht zu ihm: Du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Und Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Und Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Und Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisset ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Leiter, ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr sagt recht so, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisset, glückselig seid ihr, wenn ihr dies auch tut. Und so wollen wir im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber auch uns jetzt die Füße waschen. Die Brüder bleiben hier oben, werden hier diese Fußwaschung vollziehen und die Schwestern gehen nach unten und werden dort ihre Füße sich waschen. Bis wir dann uns hier wieder oben vereinigen zum Abendmahl.